SRF 2 Kultur.
Und friedlich ist es an diesem Frühlingsmorgen auf dem Hartmannsweiler Kopf, einem Berg am Rand der Vogesen im Elsass, nahe der Stadt Mulhouse. Le Vieil Armand nennen ihn die Franzosen. Ringsum blühende Natur. Und doch hat dieser flache Bergrücken in Frankreich den Beinamen Menschenfresser, Mangeur d'Homme. Zum Menschenfresser wurde der Berg im Ersten Weltkrieg, als deutsche und französische Truppen fast ein Jahr lang erbittert und mit unglaublichen Verlusten an Menschenleben um die Hoheit über seinen Gipfelbereich kämpften.
Sie sind 10 Meter vor, 10 Meter zurück, 10 Meter vor, 10 Meter zurück und jedes Mal hat es Hunderte von Hunderte von Menschen gekostet.
In loser Folge berichtet SRF 2 Kultur das ganze Jahr über den Ersten Weltkrieg, der vor 100 Jahren ausgebrochen ist. Mein Name ist Markus Gasser und in der Sendung Kontext führe ich Sie heute ins Elsass und auf den Hartmannsweiler Kopf hinauf. Dieser Berg ist, wie Verdun oder Tannenberg, ein Symbol für die gigantischen Opfer des Ersten Weltkriegs. Er ist aber auch ein Symbol für das Schicksal des Elsass. Seit Jahrhunderten gehört das Elsass sowohl zur deutschen wie zur französischen Kultur. Das zeigt sich schon an einem einfachen Grabstein auf dem Friedhof von Uffholz, einem Dorf am Fuß des Hartmannsweiler Kopfs.
Ich finde es immer interessant, wenn man gut sagt, im Elsass, der Spruch auf der Gräber. Das haben wir jetzt zum Beispiel, das ist ein Grabstein von einer Familie, die sind gestorben 1872, 1879, das heisst, da sind wir deutsch gewesen. Aber trotzdem ist das Grabstein auf Französisch, ici repose.
Das sagt der elsässische Autor Pierre Kretz. Er schreibt in seinen Romanen über das historische Schicksal der Elsässerinnen und Elsässer. Wie erging es diesen in der Zwickmühle zwischen deutscher und französischer Kultur? Was geschah am und auf dem Hartmannsweiler Kopf während des Kriegs? Ich war mit Pierre Kretz auf Spurensuche. Wir haben das Dorf Uffholz direkt unter dem Hartmannsweiler Kopf besucht und wir sind zwischen den Bombentrichtern und in den Schützengräben spaziert, oben auf der Kuppe des Menschenfressers.
Auf dem Schnee, da hoch er ab, und dabei im Schützengraben, Soldat, in der kalten Nacht. Man hätte nicht mögen denken, am Vaterland das Leben zu schenken zur Weihnacht 1915. Und nicht wieder weit davon, seit Mörder zum Bürger. Der Vater liegt am Hartmannsweiler Kopf.
Von Weihnachten 1915 singt der badische Liedermacher Otto Bürgerlin in seinem Lied über einen süddeutschen Infanteristen. Tatsächlich starten die Franzosen am 21. Dezember 1915 eine lange geplante Großoffensive auf dem Hartmannsweiler Kopf, um die Deutschen endlich vom Berg zu vertreiben. Es sollte die letzte große Aktion hier sein, im Endeffekt genauso verlustreich und genauso erfolglos wie alle anderen zuvor. Aber so weit sind wir noch nicht in unserer Elsass-Saga, um zu verstehen, wie sehr das Elsass in der Vergangenheit zwischen Deutschland und Frankreich hin und her gerissen war, habe ich Pierre Kretz gebeten, die Geschichte seiner Heimat kurz zu skizzieren.
Es ist ein bisschen kompliziert und ich will mich bemühen, ein bisschen das ganz einfach zu schildern. 1648 ist die Großmacht in Europa, Frankreich, mit dem Louis XIV, der Roi Soleil, und der Ludwig XIV bricht eine Grenze auf den Rhin. Folgedessen macht er Krieg und schließt Elsass an das Königtum Frankreich. Für die Leute Salamons hat es nicht zu viel changiert. Vor der Revolution hat es nicht zu viel geändert. Und da, wo sich die Elsasser vielleicht das erste Mal ein bisschen französisch gefühlt haben, das ist gesehen während der französischen Revolution, oder noch ist der Napoleon gekommen und die Elsasser sind sehr begeistert gesehen durch den Napoleon. Also ab Anfang 19. Jahrhundert sind die Elsasser Franzosen geworden. wie andere. Man muss wissen, dass Salamons französischsprachige Minderheitssprache sind Frankreich. In der Bretagne haben sie Bretonisch geredet, in Südfrankreich Occitanisch, in Korsika Korsisch und so weiter. Wenn Preußen angegriffen haben an 1870, sind wir Franzosen gewesen. Und wenn Preußen militärisch gegen Frankreich gewonnen hat, sind Elsass-Lothringen sind ein Reichsland geworden und sind eingegliedert worden, sind deutsch geworden. Obwohl man haben nie dieselbe Rechte gehabt als andere Länder im Reich, dann sie haben immer trotzdem gespürt, dass die Elsasser kein so richtig hundertprozentig Deutsche sind, obwohl auch sie von deutscher Kultur sind. Und 1914 haben natürlich unsere Grandpères, unsere Opas der Erste Weltkrieg in der deutschen Armee gemacht, wie alle anderen Deutschen. Und 1918 sind wir Französisch geworden. Wo wir wieder Französisch sind worden, nach 44 Jahren, kann man sagen, sind allgemein die Elsasser froh gewesen, dass sie wieder Französisch waren. Obwohl auch sehr schnell Schwierigkeiten gekommen sind. Dann die Französische Republik, wie zentralistisch ist, hat nicht gut vertraut, dass wir ein spezielles Regime haben für die Religion, eine besondere Sprache und so weiter. Und da hat es schon Schwierigkeiten gegeben in den 20er, 30er Jahren. Aber wo man noch gespielt haben, also auf der anderen Seite, dass da immer ins Radio als mehr Leute brillt und als wir gespielt haben, dass es bald losgeht, dann haben wir Angst bekommen, wir Elsasser, und man hat recht gehabt, Angst zu bekommen. Dann, sobald der Hitler an den 40 gegen Frankreich gewonnen hat, sind wir in der Nazireich. Obwohl wir sind kein Reichsdeutsche waren. Wir sind nur Volksdeutsche gewesen. Aber für den Krieg zu machen in der Wehrmacht, da sind wir gut genug gewesen. Für auf die Front, auf Russland, vorne dran, 30 Deutsche sind zurückgekommen. Und wo wir an den 45 wieder Französisch sind, wo haben wir gesagt, so, jetzt aber, jetzt langt es.
1648 zu Frankreich, 1871 zu Deutschland, 1918 zu Frankreich, 1940 wieder zu Deutschland, 1945 endgültig zu Frankreich. Weltmeister im Wechseln der Nationszugehörigkeit, so nennt Autor Pierre Kretz die Elsässer. Aber zurück zum Thema. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs gehört das Elsass also zum Deutschen Kaiserreich. Der deutsche Kriegsplan, der sogenannte Schlieffenplan, sieht einen Angriff auf Frankreich im Nordwesten vor. Über Belgien will man nach Paris marschieren. Auf der anderen Seite bereitet auch Frankreichs Generalstabschef Joseph Joffre einen Offensivkrieg gegen Deutschland vor, um, wie er sagt, den Konflikt außerhalb der französischen Grenzen zu halten. Deshalb brechen am 7. August 1914 Einheiten der französischen Première Armee ins Elsass ein. Und sie rücken an diesem Tag bis über Sennheim und Mühlhausen vor. Die deutsche Armee startet ihre Gegenoffensive am 8. und 9. August. Dies bringt erste schwere Gefechte mit Verlusten, besonders in den Orten am Fuß des Hartmannsweiler Kopfs, Wattwiler, Uffholz, Sennheim, Steinbach, Tann. Einer, der diese Kämpfe als deutscher Soldat mitmachen musste, war Theodor Bixel aus dem elsässischen Balgau. Die Geschichte dieses Theodor Bixel, der schließlich 1916 bei Verdun fallen wird, hat der elsässische Autor Jean-Marie Schelcher im Dialekt aufgeschrieben, mit Hilfe von Briefen und Karten, die Bixel nach Hause geschickt hat. Während eines Einsatzes am Fuß des Hartmannsweiler Kopfs, bei Wattwiller und bei Uffholz, sieht Bixel den ersten toten Franzosen. Es liest Pierre Kretz.
Wo wir am anderen Tag durch Uffholz gefahren sind, habe ich den ersten toten Franzosen gesehen. Er hat noch zu die Schlöhe angehört. Eine schwäbische Granate hat im selben Gesicht runtergeschlänzt. Kalter Schweiß ist mir der Buckel nachgelaufen. Vielleicht hat er eure Freude gehabt und Kinder. Da ist mir wieder ein Schwab noch ein Franzose. Noch ein armer Tropf.
Wenn es einen erwischt, dann ist man weder Deutscher noch Franzose, nur noch ein armer Tropf. Bis dahin aber spielt die Zugehörigkeit zur Nation eine ganz entscheidende Rolle. Und für Deutschland zu kämpfen, zu dem man zwar seit zwei Generationen gehört, aber gegen Frankreich, die alte Heimat, die noch stark präsent ist in den Köpfen, in den Erinnerungen, das fällt 1914 manchem Elsässer schwer. Noch einmal ein Ausschnitt aus der Erzählung über den elsässischen Soldaten Theodor Bixel. Auf dem Kirchplatz in Balgau treffen sich die jungen Männer, die eingezogen werden, und da beginnt einer, Emil Herbstreit, zu schimpfen.
Der Herbststreit Emil hat er Fleischwurst verwunschen, wo er zu Mittag gegessen hat, weil er ihm auf dem Magen liegen geblieben ist. «Ich möchte gerade kutzen», hat er gemeint. der Fleischwurst, der Krieg, die Franzosen, die Schwuwe, alles kommt mir süß rauf. Stell, Emil, habe ich dann gewarnt. Vergiss nicht, wir sind an der Front durch Schwuwe.
Schimpf nicht über die Deutschen, denn wir sind im Krieg auch Deutsche. Dieser kurze Dialog öffnet den Blick in die Seele der Elsässer, von denen damals viele nicht wissen, was sie sein sollen, Deutsche oder Franzosen. Das ist auch der Grund, weshalb sowohl die französischen wie die deutschen Armeen den Elsässern misstrauen, was sich auf beiden Seiten in Repressionen gegen die Zivilbevölkerung äußert, bis hin zu Zwangsdeportationen und zu Exekutionen. Von solchen Repressionen weiß auch der Historiker Nicolas Vignos zu erzählen. Vignos betreut das kleine Kriegsmuseum in Uffholz, das mit «Abri de guerre 1914-18» angeschrieben ist. Uffholz wurde zunächst Anfang August von französischen Truppen erobert, kurz darauf haben es deutsche Einheiten zurückerobert. Und jetzt verdächtigt man die Zivilbevölkerung, sie würde französische Soldaten verstecken. Die Häuser müssen geräumt werden und anschließend werden sie durchsucht.
Parce que ils vont accuser les habitants de cacher des soldats français. Donc pendant deux jours, ils vont les faire quitter le village, les mettre entre Cernay et Uffholz et faire des perquisitions dans toutes les maisons, fouiller les maisons. Et le maire et le curé d'Uffholz ont été pris en otage par les autorités allemandes, menacés du revolver.
Die deutschen Truppen nehmen also den Pfarrer und den Bürgermeister von Uffholz in Geiselhaft, die Notabeln eines Orts, der ja immerhin Teil des Deutschen Reichs ist. Aber nicht nur der Zivilbevölkerung misstraut man, auch die elsässischen Soldaten scheinen der deutschen Armee unzuverlässige Patrioten zu sein, wie Pierre Kretz schildert.
Wo der Krieg angefangen hat, hat alles schnell gehen. Dann sind die Elsässer und die Lothringer sind auf der Westfront gesehen, von der deutschen Seite gesehen. Aber dann sind massenweise die Regimenter, die Elsässer gesehen haben, desertiert, sind zu den Franzosen über. Und alle Elsässer haben sie dann auf die Ostfront, das heisst in Russland, in Serbien, in Polen, in der Ukraine, sind dann noch die Elsässer dort auf die Ostfront gekommen. Dann, die Tscher haben Angst, haben sich immer, haben kein Vertrauen gehabt in die Elsässer. Man hat nie gemacht, dass zu viele Elsässer miteinander im Regiment sind. Mhm. Nur noch 1917, wo die Revolution ausgebrochen hat in Russland und wo es fertig war mit der Ostfront, sind natürlich die Elsässer noch auf die Westfront. Und es gibt doch noch viele Beispiele von Elsässer, die noch desertiert haben, im letzten Jahr vom Krieg. Obwohl, man muss wissen, dass die desertiert haben, zu den Franzosen, sind natürlich zu Tod verurteilt worden, für Desertion. Und die haben gewusst, dass wenn Frankreich den Krieg verliert, das heisst, wenn die Deutschen gewinnen, können sie nie mehr ins Elsass zurück, weil sie zu Tod verurteilt sind worden, die haben trotzdem ein Risiko genommen. Die haben ja nicht gewusst, wer aus der Krieg gewinnt. Und wenn Deutschland den Krieg gewonnen hat, hatte die Elsässer nie mehr ins Elsass zurückgekommen und sie Familie, Kinder, Boden, Geschichte und alles haben geht.
Viele Elsässer desertieren und kämpfen mit den französischen Truppen. Die allermeisten aber rücken regulär in die deutsche Armee ein. Deshalb kursieren bis heute Geschichten von eigentlichen Bruderkriegen, dass also Elsässer gegen Elsässer kämpfen mussten.
Ja, es gibt so tragische Geschichten, wo Elsässer von der Stämmlich-Familie, einer ist mit der Franzosen gesehen und der andere mit der Deutschen. Aber die letzten Forschungen haben herausgebracht, dass nicht so viel als man alles erzählt. Es gehört ein bisschen zu der Mythologie. So viel als die letzten Forschungen herausgebracht haben, sind 33 Elsässer, gleich wo der Krieg ausgebrochen ist, sind sofort auf der anderen Seite. 33, was ziemlich gering ist.
Das Elsass im Ersten Weltkrieg ist unser Thema heute in der Sendung Kontext. Das Elsass in seiner prekären Lage an der Westfront, zwischen Deutschland und Frankreich. Nachdem die französische Elsass-Offensive im August 1914 rasch gestoppt worden war, stabilisierte sich die Front westlich von Mühlhausen. Die französischen Truppen hielten Thann und Steinbach besetzt, die deutschen Truppen Senheim, Uffholz und Wattwiller. Unmittelbar hinter diesen Dörfern steigen steil die Hänge der Vogesen auf, bis auf die damals urwaldähnlich dicht bewaldeten flachen Kuppen des Hartmannsweiler Kopfs und des Molkenrheins, mit dem Passübergang des Silberlochs dazwischen. Diese Höhen nun werden im Spätherbst 1914 von Einheiten eines französischen Alpenjägerbataillons besetzt, um eine geplante weitere Elsass-Offensive zu sichern. Ab 22. Dezember bewachen also 28 dieser Alpenjäger den kleinen Gipfelfelsen des Hartmannsweiler Kopfs. Nur etwa 300 Meter weiter östlich, etwas tiefer gelegen, aber noch auf dem Gipfelgrat beim sogenannten Aussichtsfelsen, lässt sich einige Tage später die erste deutsche Abteilung nieder. Zwei winzige, isolierte Vorposten stehen nun einander gegenüber. Ein Scharmützel zwischen zwei Patrouillen dieser Vorposten fordert am 30. Dezember den ersten Kriegstoten auf dem Berg, Soldat Ott vom Landwehr-Infanterieregiment 123. Stracks verstärken die Deutschen ihren Vorposten. Kurz darauf, beunruhigt durch die Präsenz der Franzosen, soll der Hartmannsweiler Kopf definitiv von 150 deutschen Soldaten erobert und besetzt werden. Die französische Besatzung, die sich inzwischen in einer kleinen Gipfelfestung verschanzt hat, wehrt den Angriff ab und wird darauf ihrerseits verstärkt. Der deutsche Misserfolg wiederum führt dazu, dass der Angriff am 9. Januar 1915 mit stärkeren Mitteln wiederholt wird. Nebst massiv mehr Soldaten setzt man nun auch Maschinengewehre und Artillerie ein. Wieder erfolglos. Die Granaten explodieren größtenteils in den Baumwipfeln, die angreifenden deutschen Truppen bleiben im Kugelhagel liegen. Wieder rüsten beide Seiten auf. Man beginnt sich einzugraben und befestigte Stellungen zu errichten. Der Historiker Nicolas Vignos benutzt ein drastisches Bild für diesen geschilderten Vorgang auf dem Hartmannsweiler Kopf.
L'image est peut-être pas belle, mais je crois qu'elle est très significative. Je parle d'une tumeur, moi, quand une tumeur.
Etwas Kleines, Unbedeutendes wächst sich unaufhaltsam zu einer Katastrophe aus, so wie ein Tumor.
Kann ich machen, es ist befohlen, müssen die anderen abholen, wenn sie müssen. Mit dem Bajonett. Es geht um jeden Zentimeter. Die Stellung halten muss jetzt jeder. Bis zum letzten Schuss. Und nicht wieder weg davon, sagt Mörder zum Buben. Der Vater liegt am Hartmannsweiler Kopf.
Am 19. Januar kesseln die deutschen Angreifer die französische Gipfelbesatzung ein. Diese kann sich aber immer noch einige Tage halten. Jeden Abend erklingt das Signal des Hornisten Monnier und gibt den französischen Truppen drüben beim Silberloch zu verstehen, dass sie in ihrer Ringburg noch leben. Bis zum 21. Januar.
Es ist 15 Uhr vorbei. Eine gewaltige Detonation erschüttert den Berg. Was ist geschehen? Gelber Rauch schwelt zwischen den Tannen der Kuppe. Eine 100 Kilo schwere Mine ist innerhalb der Ringburg niedergegangen. Das Steilgeschoss wurde vom Minenwerfer des Leutnant Kilian vom Aussichtsfelsen aus abgefeuert. Es folgen Schuss auf Schuss. Genau treffen sie ins Ziel, zertrümmern den Wald, zerfetzen den Drahtverhau, zerschlagen die Unterstände, die Munitions- und Proviantdepots. Die dritte Mine zertrümmert den Kommandounterstand, reißt Leutnant Gernavy den Kopf ab. Der Hornist Mounier ist ebenfalls tot. Das Clairon schweigt.
Soweit die Schilderung der Ereignisse auf dem Hartmannsweiler Kopf im Januar 1915 in einer Dokumentation, die auf Zeugnisse von Frontkämpfern beruht. Ein schlichtes Denkmal mit Inschrift und mit dem Abbild dieses Signalhorns erinnert noch heute an den Hornisten Mounier und seine traurige Heldengeschichte. Wenige hundert Meter entfernt ist auch der geschützte Unterstand der Leutnants Kilian und Türk noch zu sehen, von wo aus die Minen abgeschossen wurden. Eine Bilderfolge zum Krieg auf dem Hartmannsweiler Kopf mit Fotos von den Unterständen und sogar vom Minenwerfer der Abteilung Kilian ist übrigens auf unserer Internetseite saf.ch zu finden, unter Kultur im Fokus Erster Weltkrieg. Nach dieser Schlacht richten sich beide Seiten ein auf dem Hartmannsweiler Kopf. Die Soldaten graben, mauern, betonieren Bunker- und Schützengrabennetze, teilweise kaum 30 Meter voneinander entfernt. Auf deutscher Seite entstehen eine Zufahrtsstraße und eine Seilbahn. Im Laufe des Jahres richten die Deutschen sogar Strom und Wasser ein. Von der französischen Seite, von den Vogesentälern her, ist der Zugang ungleich schwerer. Auf schmalen Pfaden muss der Nachschub herangeführt werden. Aus dieser Not heraus, um die abgelegenen französischen Truppen an der gesamten Vogesenfront versorgen zu können, entsteht die berühmte, rund 80 Kilometer lange, heute touristisch genutzte Route de Crête über den Vogesenkamm. Bis Ende 1915 lancieren entweder die deutsche oder die französische Seite am Hartmannsweilerkopf immer wieder Offensiven und Gegenoffensiven, jede mit noch größerer Feuerkraft und mit noch höheren Opfern als die vorherige, ohne dass eine Seite einen Durchbruch über längere Zeit halten könnte. Gekämpft wird nicht nur auf dem Gipfel, sondern in allen Flanken, Felsen und Gräben des Berges. Am Aussichtsfelsen, an den Rehfelsen, am Kurvenweg, am Bischofshut, auf dem Ziegelrücken, bei Jägertanne, beim Herzstein, bei der Himmelsleiter, bei der Lippischen Schweiz und so weiter. Nach und nach wird der Urwald zur Mondlandschaft. Eine von Schützen und Laufgräben zerschnittene Bergkuppe aus Schlamm, Stein und Baumstümpfen. So präsentiert er sich auf Bildern aus diesen Tagen. Tonnen von Bomben, Minen, Granaten gehen über ihm und über den verschanzten Soldaten nieder. Wie auf allen Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs wirken auch hier die Maschinengewehre verheerend gegen angreifende Infanteristen. Aber hier, auf dem Berg, zwischen Felsen, kämpfen die Soldaten auch oft im Nahkampf gegeneinander, Mann gegen Mann, mit dem Gewehr, mit der Handgranate, mit dem Bajonett. 30.000 deutsche und französische Soldaten fallen insgesamt auf dem Hartmannsweiler Kopf. Auch der deutsche Infanterist in Otto Bürgerlins Antikriegslied fällt, nämlich bei der letzten großen Gegenoffensive der Deutschen im Dezember 1915.
Fallen Arme in der Robe, hoch in der Vogesen oben, mit einer Kugel in der Brust. Kamerad, komm, lueg in Himmel, sterben ist nicht halb so schlimm und sterben. In der klaren Nacht und nicht weiter weg davon, seit Mördern zum Bürger, der Vater liegt am Hartmannsweilerkopf.
Wofür starb der Vater? Hatten diese Opfer wenigstens einen militärischen Sinn? In der Literatur über den Hartmannsweiler Kopf liest man gelegentlich, die französische Militärführung habe den Berg einnehmen wollen, um dort oben Artillerie zu postieren und um damit die Eisenbahn- und Straßenverbindungen zwischen Mühlhausen und Colmar zerstören zu können. Blödsinn, meint der Fachmann, der Historiker Nicolas Vignos.
Puis les pièces d'artillerie, les Françaises installées sur le promontoire du Hartmannsweiler Kopf, n'atteignaient ou pas du tout cette ligne de chemin de fer. Donc c'était quand même d'avoir un point d'appui pour une éventuelle offensive qui n'aura jamais lieu. Donc, voilà.
Die damaligen Kanonen hätten vom Hartmannsweiler Kopf aus niemals die Verkehrslinien im Tal erreichen können, so Vignos. Es sei vielmehr darum gegangen, einen Beobachtungs- und Stützpunkt zu haben für einen französischen Großangriff im Elsass. Allerdings habe der dann gar nie stattgefunden, weil die französischen Truppen während des gesamten Kriegs an anderen Orten dringender gebraucht wurden. 30.000 Menschenleben für einen Stützpunkt also, den man gar nie brauchte. 30.000 Tote für die Hoheit über den Berg, die hauptsächlich eine symbolische Bedeutung hatte. Heute, 100 Jahre später, ist der Hartmannsweiler Kopf wieder bewaldet. Ein wunderbarer Aussichtsberg mit Blick auf die Ebene des Oberrheins, von Straßburg bis Basel, hinüber zum Schwarzwald, zum Jura, an schönen Tagen bis zu den Alpen. Im Rücken ragt der Grand Ballon aus der Berglandschaft der Vogesen heraus. Als Schweizer fühlt man sich hier oben wie auf einer Jurawanderung, mit dem Unterschied eben, dass hier immer wieder Schützengräben den Weg kreuzen, Betonunterstände, Stacheldrahtverhaue, Denkmale, Erinnerungstafeln. Dazwischen der Waldboden, der noch heute einem gigantischen Eierkarton gleicht, Granattrichter reiht sich an Granattrichter. Tief im Boden vergraben liegen verschüttete Soldaten, die nie geborgen wurden. Beim Goldi-Silberloch, wenige hundert Meter vom Gipfel des Hartmannsweiler Kopfs entfernt, liegt der französische Soldatenfriedhof, eine Krypta und eine ausgedehnte Esplanade. Es ist eine der großen nationalen Gedenkstätten für den Ersten Weltkrieg und wird jährlich von rund 250.000 Menschen besucht, von Franzosen ebenso wie von Deutschen. Das Spezielle hier ist, im Gegensatz zu vielen anderen Gedenkstätten des Ersten Weltkriegs, dass die Kriegsanlagen auf dem Hartmannsweiler Kopf erhalten geblieben sind, weil hier ja kein Kulturland ist, das die Landwirtschaft nach dem Krieg hätte beanspruchen können. Die gesamte Gedenkstätte und auch der Rundwanderweg durch das Schlachtfeld wird auf das Jubiläumsjahr 2014 hin umfassend renoviert. Unten in der Mairie in Uffholz empfängt uns spontan der Bürgermeister Jean-Paul Welterle und führt uns durch das Abri de Guerre 1914-18. Es ist ein Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, das während des Kriegs als Sanitätsposten gedient hat. Heute beherbergt es das kleine Museum und Dokumentationszentrum zu Uffholz und zum Hartmannsweiler Kopf. Hier treffen sich regelmäßig Schulklassen aus Deutschland und Frankreich, und die Jugendlichen werden gemeinsam an einen Krieg erinnert, in dem sich ihre Urgroßväter in mörderischen Schlachten bekämpft haben.
Wenn man die Erinnerung Wachpolder und der Frieden noch besser zu stabilisieren.
So Bürgermeister Welterle. Die Renovierung der Gedenkstätte auf dem Hartmannsweiler Kopf wird im Sommer abgeschlossen sein und zum Gedenken an die Generalmobilmachung in Frankreich am 3. August durch hohen Besuch geehrt.
Durch Monsieur le Président, Français, et Monsieur le Président, Allemand.
Der französische Präsident François Hollande und der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck besuchen also den Hartmannsweiler Kopf. Vielleicht, so hofft Bürgermeister Welterle, vielleicht erhalte damit der Hartmannsweiler Kopf auch endlich in den französischen Schul- und Geschichtsbüchern die verdiente Aufmerksamkeit. Es ist wohl nicht nur Zufall, dass der Hartmannsweiler Kopf und das Elsass in Frankreich normalerweise wenig Beachtung finden, denn immer noch sind die Elsässer, in den Worten von Pierre Kretz, ein bisschen besondere Franzosen. Das zeigt sich auch mitten in Uffholz, auf der Gedenktafel für die Kriegsopfer des Orts vor der prächtig wiederhergestellten Dorfkirche. Dort steht in goldenen Lettern auf rotem Sandstein «À ses enfants victimes de guerre», seinen Kindern, die Opfer des Krieges geworden sind. An anderen Orten steht schlicht «À nos morts», aber nie steht «Mort pour la patrie».
Man kann nicht sagen, ich bin mort pour la patrie, fürs Vaterland, denn unsere Patrie ist Frankreich. Kann man doch nicht sagen, sie sind gefallen für unser Vaterland, denn sie sind mit der Ditsche gekämpft. Es geht nicht, mort pour la patrie, es geht nicht. Also schreibt man nur mort, an unsere Toten. Mhm. Und ich finde, es ist nicht so.
An der Front und zwischen den Fronten, das Elsass im Zweiten Weltkrieg, eine Sendung von Markus Gasser. Das war Kontext im Rahmen der Sendereihe zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg, der vor 100 Jahren ausgebrochen ist. Ein Dossier dazu finden Sie auf unserer Internetseite srf.ch/kultur, dann das Stichwort im Fokus Erster Weltkrieg anklicken.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.